Bei uns in der Gemeinde ist es so, dass wir immer konkrete Bibeltexte durchgehen in unseren Gottesdiensten. Das hat den Grund darin, dass wir sagen, wir glauben daran, dass diese Bibel hier nicht einfach nur ein nettes Geschichtsbuch ist, was irgendwie Wahrheiten über den Mensch und vielleicht auch ein bisschen über Gott beinhaltet, sondern dass das tatsächlich Wort Gottes ist und dass Gott sich darin offenbart. Und dass nicht nur so ausgewählte Texte irgendwie für uns Bedeutung haben, sondern die Bibel insgesamt Bedeutung für uns hat. Und wir haben uns für die nächsten, ja, oder für die letzten Sonntage und auch noch für die nächsten paar Sonntage Texte aus dem zweiten Buch Mose ausgesucht. Heute geht es um zwei Kapitel darin, die Kapitel 33 und 34. Ich werde die nicht vorlesen, weil das geht alles von meiner Zeit zum Predigen ab. Ja. Ihr könnt das nachlesen zu Hause, 2. Mose 33 und 34. Und ihr könnt auch manche der Bibelstellen, die ich hier dann durchgehe, mit aufschreiben. Und dass ihr zu Hause das nachlest und merkt, ich habe nicht irgendwie Quatsch erzählt. Vorher aber stellt euch folgende Situation vor. Da gibt es diese zwei Menschen, einen Mann und eine Frau. Und eine Person der beiden ist in einer höchst dramatischen Notlage. Diese Notlage ist so dramatisch, dass sie Gefahr läuft, dass diese Person dabei ihr Leben verliert. Und diese andere Person kriegt das mit und in einer spektakulären Rettungsaktion rettet sie diese erste Person, die in Not steht. Und alle Medien berichten davon, die Zeitungen sind voll davon, ARD, ZDF und sogar Super RTL berichten, ja, es wird gegoogelt, es wird getwittert, es wird gefacebookt. Und wer nicht weiß, was das heißt, der muss das nachgoogeln und wer nicht weiß, was das ist, muss mich fragen. Auf jeden Fall auf allen Kanälen wird von dieser Rettungsaktion berichtet. Und aus dieser Rettungsbeziehung entsteht mehr. Die beiden verlieben sich unsterblich ineinander und heiraten. Und auch das ist die spektakulärste Hochzeit, die Welt jemals gesehen hat. Auch davon berichtet Super RTL. Eigene Show, ja, und ist live dabei. Und natürlich zu jeder erfolgreichen Hochzeit gehört, klar, Flitterwochen. Und so ziehen diese beiden los und verbringen oder starten da ihre Flitterwochen an einem der wundervollsten Orte, nämlich in der Pfalz. Und dann passiert das Unglaubliche. Diese Person, die gerettet worden ist und die in Bund eingegangen ist mit sozusagen ihrem, ja, der Person, die sie gerettet hat, ein Ehebund, in den Flitterwochen geht diese Person fremd. Was wird wohl die Folge sein? Was wird in den Gedanken, in den Gefühlen, im Herzen dieses anderen Partners ablaufen? Vermutlich Enttäuschung ohne Ende. Wut, Zorn, Trauer, Verbitterung und noch viel mehr oder ein Gemisch aus all dem. Aber mit Sicherheit wird diese Person nicht einfach sagen, na gut, dann ist das halt so, machen wir jetzt einfach weiter. Das wäre unvorstellbar. Und genau das ist die Situation, in der wir uns befinden, zu Beginn unseres Predigttextes. Da gibt es dieses Volk, Israel. Es war Sklaven in Ägypten. Und durch Mose, einen, der zu diesem Volk gehört, hat der aber am ägyptischen Königshof erzogen worden ist, rettet Gott höchstpersönlich dieses Volk aus einer dramatischen Notsituation und geht mit diesem Volk eine Beziehung ein, einen Bund ein und schließt an einem Berg Sinai einen Bund mit diesem Volk. Und Zeichen dafür sind 10 Worte. Wir kennen sie unter den 10 Geboten. Und sagt, das ist der Rahmen, für unsere Beziehung. Und das ist fast so was wie eine Hochzeit, die das Volk Israel und Gott hier eingehen. Und in dem Moment, wo Mose, dieser Leiter, der im Auftrag Gottes dieses Volk gerettet hat, dabei ist, sozusagen diesen Vertrag aus Gottes Hand anzunehmen und zu empfangen, geht das Volk sozusagen fremd. Schmeißt ihr Gold zusammen, lässt daraus irgendein Standbild gießen und macht ein Fest für dieses Standbild und betet dieses Standbild als den Gott an, der es tatsächlich aus Ägypten rausgeführt hat. Und Mose ist zutiefst enttäuscht und zerschmeißt diese zwei Steintafeln, wo diese 10 Worte drauf sind. Und auch Gott ist tief enttäuscht. Und das ist ein erster Punkt. Mein Thema heute lautet Schuld und die Herrlichkeit Gottes. Und zuallererst geht es eben um diese Schuld des Volkes. Und Gott sagt dann zu Mose, Kapitel 33, Vers 1, zieh mit dem Volk, das du aus Ägypten geführt hast, in das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob, das sind die Vorfahren dieses Volkes, mit einem Eid versprochen habe. Ich werde einen Engel vor euch hersenden, er soll euch in ein Land bringen, in dem Milch und Honig überfließen. Ich selbst aber will nicht mit euch ziehen. Das ist die Konsequenz dieses Bundesbruches, dieses Fremdgehen. Gott sagt, mein Bund, den ich euren Vorvätern gegeben habe, der steht noch, daran halte ich auch fest, ich werde euch in das Land bringen, lassen. Ihr kriegt einen Engel mit auf den Weg und Mose ist ja auch noch da. Aber ich selbst werde nicht mehr dabei sein. Als zweite Konsequenz dieser Schuld schlägt Mose ein Zelt, vielleicht war es sein Zelt, vielleicht war es auch ein anderes, ein gesondertes, ein neues, weit außerhalb des Lagers auf. Und nur da ist ab dem Moment eine Begegnung zu Gott möglich. Bisher hat Mose immer innerhalb des Volkes, innerhalb des Lagers gewohnt und hatte seine Gottesbegegnung, hatte die Begegnung mit Gott, stellvertretend für das Volk, mitten unter dem Volk. Die Konsequenz ist nun, Gott ist nur noch außerhalb des Lagers zu finden, nicht mehr mittendrin. Und immer steht hier, wenn Mose sich dann auf den Weg macht, sich mit Gott zu treffen, und die hatten wirklich eine sehr enge Beziehung, so dass die Bibel sagt, die haben so geredet, wie Freunde miteinander reden. Manche Bibeln beschreiben das so, sie redeten von Angesicht zu Angesicht. Bedeutet nicht, dass Mose Gott tatsächlich gesehen hat, aber bedeutet, dass sie eine ganz offene Kommunikation miteinander hatten. So wie Freunde miteinander reden, ganz aufrichtig, ohne Vorbehalte. Und jedes Mal, wenn Mose sich auf den Weg macht, Gott zu treffen, geht er durch das Lager durch und das ganze Volk steht quasi vor ihren eigenen Zelten und sieht, Mose trifft Gott aber nicht mehr hier, sondern nur noch da. Weit außerhalb von dem, wo wir jetzt sind. Die Konsequenz von Schuld ist immer, dass Gott auf Distanz geht. Warum ist das so? Und warum wäre das jetzt nicht fair und warum wäre das jetzt nicht gut, wenn wir gleich sagen, ja, aber wir kennen doch Gott als den, der gnädig ist und barmherzig ist und der voll Freude daran hat zu vergeben und so weiter. Manche sagen sogar, dessen Job das ist, zu vergeben. Gott kann ja gar nicht anders. Schuld wiegt so schwer, weil Schuld oder Sünde, wie wir das eben auch bezeichnen, immer an den Kern von Gottes Wesen rangeht. Und der Kern von Gottes Wesen ist, dass Gott möchte, dass Beziehungen gelingen, dass Beziehungen überhaupt erst stattfinden. Gott in seinem Wesen ist, davon sind wir überzeugt als Christen, jemand, der mit sich selber in einer perfekten, unendlich wertschätzenden Beziehung lebt. Wir kennen Gott eben in diesen drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und jede Person hat mit der anderen eine aufrichtige, wertschätzende, perfekte Beziehung und geht darin auf, den anderen wertzuschätzen, den anderen hochzuhalten, den anderen zu ehren. Das ist der Kern von Gottes Wesen. Und so möchte Gott, dass Beziehungen auch zwischen Menschen stattfinden, und so möchte Gott, dass Beziehungen zwischen ihm und Menschen stattfinden. Und Sünde, egal, oder Schuld, egal welcher Kategorie, trifft Gott immer ins Kern, im Kern seines Wesens. Nämlich zerstört Beziehungen. Entweder unter Menschen oder zwischen ihm und den Menschen. Und die Konsequenz ist immer, dass Gott auf Distanz geht. Dass Gott sich zurückzieht und sagt, so kann ich Beziehungen nicht leben. Ihr seid fremdgegangen. Ihr habt etwas in den Mittelpunkt eurer Anbetung, in den Mittelpunkt eures Lebens gestellt, was nicht ich bin. Ihr habt Beziehungen, eine andere Beziehung, welcher Kategorie auch immer, eine sozusagen eine göttliche Kategorie zugeordnet. Ich stehe nicht mehr im Zentrum eures Lebens. Und die Konsequenz ist, dass ich nicht mehr an eurer Seite sein kann. Der Rest dieses Kapitels 33 und auch das Kapitel 34, um das es mir auch geht, ist jetzt die Geschichte Gottes, wie Gott von sich aus diese Beziehung wiederherstellt zu diesen Menschen. Gerade in dem Moment, wo er einen Bund mit ihnen schließen möchte, fremdgehen. Und eine entscheidende Rolle darin hat Mose. Mose als der Leiter, Mose als der Verantwortliche, der dem Volk zeigt, wie Gott ist und der das Volk vor Gott trägt und das Volk vor Gott vertritt. Philipp hat, wenn ihr letzte Woche dabei seid, schon einiges darüber gesagt. Ich möchte noch ein paar Aspekte näher beleuchten. Zunächst erstmal, Mose ist wahnsinnig frustriert und wütend und zornig. Mose empfindet als Leiter genau das nach, was Gott nachempfindet. Und voller Wut und voller Zorn zerschmeißt er eben diese zwei Steintafeln mit den 10 Geboten drauf. Dann aber, als er hört, dass Gott nicht mehr mitziehen will, dass Gott sagt, Mose, das ist ja das Volk, was du da aus Ägypten rausgeführt hast, und ich stelle dir irgendeinen Engel an die Seite und ihr werdet auch da im verheißenen Land ankommen und das Land wird super toll sein und so, aber ganz ehrlich, ich werde nicht mehr dabei sein, ich werde mir das aus einer sicheren Entfernung angucken, ich werde auf Distanz bleiben. Das bringt Mose dazu, in seiner Leitungsverantwortung nicht nur dem Volk gegenüber zu zeigen, was Gott empfindet, sondern das Volk neu vor Gott zu bringen. Kapitel 33, Vers 12. Mose sagte zum Herrn, du hast mir zwar den Auftrag gegeben, dieses Volk nach Kanaan zu führen, aber du hast mir nicht gesagt, wen du mit mir schicken willst. Du hast gesagt, dass du mich kennst und dass du mir freundlich gesinnt bist. Wenn dem wirklich so ist, dann zeig mir doch, was du vorhast, damit ich dich besser verstehe und merke, dass du mir freundlich gesinnt bist. Denk doch daran, dass dieses Volk dein Volk ist. Ihr Lieben, viele von uns, viele von euch haben an irgendeiner Stelle auch Verantwortung, Leitungsverantwortung. Das muss jetzt nicht über ein ganzes Volk sein. Das kann Verantwortung sein für Menschen in der Familie, für Menschen im erweiterten Bekannten- oder Verwandtenkreis, für Menschen innerhalb des Kollegiums oder der Nachbarschaft oder auch für Menschen hier in der Gemeinde. Und manchmal sind Menschen, die Verantwortung haben, Leiter, Leider. Sie leiden an dem, wie diese Menschen, für die sie Verantwortung tragen, sich verhalten und sich bewegen. Diese Frusterfahrung, die Mose ja hatte, die kennen vielleicht manche von euch auch. Vielleicht sogar im Moment nur zu gut. Und vielleicht seid ihr auch gerade in der Situation, wo ihr nah dran seid, die Brocken hinzuwerfen und zu sagen, ich habe tatsächlich den Eindruck, dass Gott hier nicht mehr mit dabei ist. Und wie soll das nach der Geschichte, die gerade gelaufen ist, noch weitergehen? Woher soll ich die Kraft nehmen, hier noch drin zu sein, in dieser Situation? Ich habe den Eindruck, Gott hat sich zurückgezogen. Ich habe den Eindruck, ich bin hier von allen guten Geistern verlassen. Ich habe den Eindruck, Gott sagt, mach du einfach weiter. Aber ich kann mir das Elend nicht mehr länger mit angucken. Mose als Leiter hat die Kraft und hat die Stärke, diese Menschen, für die er Verantwortung trägt, so wichtig zu nehmen, dass er Gott gegenüber noch einmal neu ihn daran erinnert, dass dieses Volk sein Volk ist. Mose ist im Lauf der Zeit, vermutlich durch die Begegnung mit Gott, zu einem Menschen herangereift, der Geduld hat. Vielleicht kennt ihr diese Geschichte ganz am Anfang des Lebens von Mose oder fast am Anfang. Er wächst so in dieser ägyptischen High Society auf, am Königshof, und wird unterrichtet, aber merkt irgendwann mal, ich bin kein Ägypter, sondern ich bin immer noch Angehörige dieses Volkes Israel, dieser Hebräer. Und dann versucht er Kontakt zu bekommen zu diesem Volk und merkt, wie ein ägyptischer Beamter oder ein ägyptischer Aufseher jemanden aus dem Volk Israel schlägt und misshandelt. Und die Konsequenz ist, dass er ihn kurzerhand tötet. Das gehörte auch zu Moses Wesen. Eine Macht und ein Einsatzwille, der aber weit über die Stränge schlägt. In dieser Situation begegnet uns schon ein ganz anderer Mose. Und noch etwas später, im 4. Buch Mose, wird von ihm erzählt oder wird er beschrieben als der demütigste Mensch, der jemals auf der Erde gelebt hat. Das hier, diese Begegnung, war nicht die erste Frusterfahrung für Mose und auch bei weitem nicht die letzte. Aber Mose hat die Kraft, es noch einmal neu zu versuchen. Und nicht nur das nachzuempfinden, wie es Gott geht, und das den Menschen zu zeigen, sondern die Menschen, für die er Verantwortung trägt, die ihm eigentlich wichtig sind, wieder neu vor Gott zu bringen und zu sagen, Gott, erinnere dich daran, dass es dein Volk ist. Vielleicht macht dir diese Begebenheit hier auch Mut, es noch einmal neu zu versuchen und zu sagen, okay, hier ist wirklich was zerbrochen. Hier ist wirklich Schuld im Gange. Aber ich will meine Verantwortung diesen Menschen gegenüber nicht einfach hinschmeißen, sondern ich will es neu versuchen. Und dass du damit nicht allein bist oder dass es nicht aus deiner eigenen Kraft entstehen muss, dazu komme ich gleich noch. Gott reagiert darauf, auf das, was Mose ihm sagt und sagt, Kapitel 33, Vers 14, ich selbst werde mit dir gehen, Mose. Ich will dir Ruhe verschaffen. Da entgegnete Mose, wenn du nicht selbst mit uns gehst, also auch mit diesem Volk, dann führe uns nicht von hier weg. Denn woran soll man erkennen, dass du deinem Volk und mir wohlgesinnt bist? Doch einzig daran, dass du mit uns ziehst und wir uns deshalb vor allen anderen Völkern auf der Erde auszeichnen. Da sagte der Herr zu Mose, ich will dir auch diesen Wunsch erfüllen, den du gerade geäußert hast. Denn du stehst in meiner Gunst und ich kenne dich. Mit menschlichen Worten, Gott lässt sich von Mose rumkriegen. Gott sagt, okay Mose, du hast es mir abgerungen, dass ich mich dafür entscheide, weiter mit diesem Volk unterwegs zu sein. Eigentlich wollte ich es nicht. Aber ich werde mit dir gehen. Und dann, so im weiteren Verlauf, ordnet Gott an, dass Mose nochmal zwei neue Steintafeln macht, dass er diese 10 Worte noch einmal neu aufschreibt, diese Worte des Bundes, dass er weitere Gesetze entlässt, Gesetze, die die Beziehung zwischen Gott und dem Volk möglich machen. Gott erneuert sozusagen sein Hochzeitsversprechen seinem Volk gegenüber und sagt, ihr habt richtig, richtig versagt. Aber ich will euch treu sein, aufgrund meiner Gnade, und ich will mit euch weitermachen. Aber Mose ist so enttäuscht und so verbittert und so frustriert, dass er es wagt, Gott gegenüber noch eine weitere Bitte zu äußern. Er sagt, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Das ist die Bitte eines Leiters, der die ultimative Sicherheit sucht. Dieser Begriff Herrlichkeit hat im Hebräischen, in dem diese Worte aufgeschrieben sind, eine Ähnlichkeit zu dem Begriff Gesicht. Und die Bitte von Mose ist eigentlich die Bitte: Gott, bisher, wir sind uns echt nahe. Wir haben eine Beziehung, wie Freunde sie miteinander haben. Aber verstehst du, ich möchte dein Gesicht sehen. Ich möchte dich in deinem Wesen ganz und gar erfassen. Und ich möchte dich so erfassen, dass ich die Garantie habe, dass so etwas wie hier nie, nie, nie wieder vorkommt. Ich möchte die Garantie haben von dir, dass alle Ampeln in der Beziehung zwischen dir und deinem Volk bis ins verheißene Land hinein auf Grün stehen. Verständlich. Wenn man versteht, was für ein Risiko Mose eingegangen ist. Verständlich, was es Mose gekostet haben muss, Gott gegenüber dieses Volk noch einmal neu Gott wichtig zu machen. Gott reagiert darauf auf folgende Weise. Der Herr antwortete: Ich will meine Güte an dir vorüberziehen lassen und will meinen Namen, der Herr, vor dir ausrufen. Ich schenke meine Gnade und meinem Erbarmen, wem ich will. Mein Gesicht kannst du jedoch nicht sehen, denn jeder Mensch, der mich sieht, muss sterben. Gott sagt hier: Mose, ich werde dir begegnen. Ich werde mich dir offenbaren, noch einmal neu, durch diesen Namen, den ich dir gegenüber damals, erinnerst du dich, an dem brennenden Dornbusch, der nicht verbrannt ist, ausgedrückt habe. Aber mein ganzes Wesen zu erfassen, das wird nicht passieren. Es bleibt ein Unterschied zwischen dir als Mensch, einem berufenen Leiter für mein Volk, und mir als dem allmächtigen Gott, als dem Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Menschen und Gott können sich nicht begegnen, können sich nicht in die Augen gucken, sagt Gott zu Mose hier. Und Gott sagt dann zu Mose: Pass auf, ich werde das so machen. Ich werde dich hier auf den Felsen stellen und ich werde an dir vorbeigehen. Und solange ich an dir vorbeigehe, werde ich meine Hand über dir halten, dass du mich nicht siehst. Aber ich werde meinen Namen ausrufen, und wenn ich an dir vorbeigegangen bin, dann werde ich meine Hand wegziehen und dann darfst du mich quasi von hinten sehen in meiner Herrlichkeit. Warum ist Gott das so wichtig, dass Mose noch einmal neu den Namen Gottes hört? Die Antwort kommt in der Situation, in der Gott das dann tatsächlich tut. Kapitel 33, Vers 5. Dann kam der Herr in der Wolkensäule herab, trat zu Mose und rief seinen Namen, der Herr, aus. Er ging an Mose vorüber und sprach: Ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld, meine Liebe und Treue sind groß. Diese Gnade erweise ich Tausenden, indem ich Schuld, Unrecht und Sünde vergebe. Und trotzdem lasse ich die Sünde nicht ungestraft, sondern strafe die Kinder für die Sünden ihrer Eltern bis in die dritte und vierte Generation. Das war Vers 5. Gott sagt Mose: Mein ganzes Wesen wirst du nicht erfassen können. Aber ich gebe dir den Einblick in meinen Charakter, der für dich wichtiger ist als alles andere. Ich zeige dir nämlich, dass ich gnädiger bin und barmherziger bin, als es der Situation angemessen ist. Und dass ich es nicht nur in dieser Situation sein werde, wo mein Volk dieses Kalb, dieses Standbild angebetet hat, sondern ich gebe dir die Garantie, dass meine Gnade und meine Treue auch für die nächsten Situationen gelten wird. Und es werden diese Situationen kommen. Es wird nicht leichter werden, Mose, mit diesem Volk. Am Anfang in Kapitel 33 lässt Gott seinem Volk sagen durch Mose: ihr seid echt sowas von halsstarrig, sowas von hartherzig. Das gibt's gar nicht. Gott sagt sozusagen Mose indirekt: Mose, der Charakter dieses Volkes wird sich nicht verändern. Sie werden sich wieder gegen mich auflehnen. Sie werden wieder das Problem mit der Schuld haben. Aber verstehst du, ich werde unverhältnismäßig gnädig sein. Ich werde gnädig sein Tausenden gegenüber und Schuld und Unrecht nicht ungestraft lassen, sondern sie an der dritten und vierten nachfolgenden Generation heimsuchen. Mose bekommt an diesem Punkt den Einblick in das wahre Wesen Gottes. Ja, Gott liebt es, gnädig zu sein, aber damit ist das Problem der Schuld nicht beseitigt. Gott kann nicht einfach über Schuld hinweggehen, so als wenn nichts passiert wäre, so als wenn nichts gewesen wäre. Und uns, vermutlich, dir vielleicht auch, mir auf jeden Fall, fällt ja sofort das ins Auge, wie ist denn das mit dieser Schuldheimsuchung Gottes an der nachfolgenden Generation? Also müssen wir jetzt davon ausgehen, dass wir etwas erleben, dass Gott Schuld an uns persönlich heimsucht, aufgrund der Schuld, die unsere Vorfahren irgendwann mal begangen haben? Manche Christen nehmen das tatsächlich sehr ernst und machen sich auf die Suche danach, Schuld zu suchen in ihren vorhergehenden Generationen, weil sie den Eindruck haben, ich bin irgendwie blockiert. Ich kann nicht so richtig zu Gott durchbrechen. Irgendwas lastet auf meinem Leben. Ich bin mir keiner Schuld bewusst, aber also muss irgendwie Schuld im Leben meiner Vorfahren liegen. Ihr Lieben, an diesem Punkt verlasse ich mal diese Situation damals zur Zeit Moses, ungefähr 1300, 1200 vor Christus, und spring mal in eine Zeit rein, etwa 700 Jahre später, zur Zeit eines Propheten, der heißt Hesekiel. Und da greift Hesekiel im Namen Gottes genau diesen Sachverhalt auf. In Kapitel 18 lässt Gott den Hesekiel sagen: Warum habt ihr im Land Israel das Sprichwort, die Eltern haben saure Trauben gegessen und den Kindern werden die Zähne stumpf? Also genau dieser Zusammenhang. Die Eltern haben was gemacht und die Kinder müssen darunter leiden. So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, dieses Sprichwort soll in Israel nicht mehr gebraucht werden. Denn mir gehören alle Menschen, die Eltern genauso wie die Kinder. Sie gehören mir. Und nur wer sündigt, soll sterben. Und dann im weiteren Kapitel 18 entfaltet Gott diesen Zusammenhang, dass er sagt, ich löse das, was ich zur Zeit von Mose gesagt habe, auf. Diese Schuldverquickung, diese Schuldvererbung trifft nicht mehr zu. Wenn ein Mensch mit mir lebt, dann soll er leben aufgrund dessen, dass er mit mir lebt. Wenn ein Mensch nicht mit mir lebt, sozusagen mich im tiefsten Inneren meines Wesens trifft, nämlich in meinem Wunsch, Beziehung zu leben, dann muss er die Folgen dessen tragen. Er muss sterben. Aber nicht seine Kinder werde ich dafür zur Verantwortung ziehen. Und am Ende dieses Kapitel 18 wiederholt Gott noch einmal seinen Wunsch. Ich freue mich nicht über den Tod eines Menschen, der sterben muss, spricht Gott, der Herr. Kehrt also um, damit ihr am Leben bleibt. Dieser Sachverhalt der Schuld ist immer noch nicht geklärt. Schuld im Innersten bricht Gottes Herz. Und Menschen, die Schuld aus welchen Gründen auch immer und in welcher Kategorie auch immer, in welchem Lebensbereich auch immer, auf sich laden, haben diese Schuld zu tragen. Ein weiterer Erweis der Herrlichkeit Gottes. Aber damit noch nicht genug. Jetzt springe ich ins Neue Testament rein. In den Römerbrief, Kapitel 3, Vers 23. Hier sagt der Apostel Paulus, Gemeindegründer und jemand, der im Auftrag Gottes diese Sachen geschrieben hat, Folgendes. Alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf Gottes Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Paulus sagt hier Folgendes: Das Problem der Schuld war auch zu Hesekiels Zeiten immer noch nicht geklärt. Und auch die Opfer, die da geopfert wurden und der ganze Tempelgottesdienst und so weiter, der konnte dieses Problem der Schuld nicht beseitigen. Und Gott wusste das. Und das hat Gott so wehgetan, dass er gesagt hat, ich werde eine Lösung in Gang bringen, dass Menschen noch nicht einmal die Konsequenzen ihrer eigenen Schuld zu tragen haben, weil kein Mensch kann das. Kein Mensch kann mir begegnen und es aushalten, dass ich die Konsequenzen der Sünde, der Schuld an seinem eigenen Leben, an ihm vollziehe und am Leben bleiben. Das wird das Leben eines jeden Menschen kosten, weil Schuld so dramatisch ist, weil Schuld eben kein Huch versehen ist. Schuld ist mehr als ein Seitensprung, den man hinterher entschuldigt, den man hinterher mehr bereut. Schuld trifft Gott im Mark. Und kein Mensch kann Gott gegenüber das aushalten. Und deswegen schafft Gott höchstpersönlich diese Lösung und sagt, mein Sohn Jesus Christus, der mit mir in einer perfekten Beziehung lebt und den ich, wer weiß wie was liebe, den werde ich als Mensch auf die Erde geben und der wird die Schuld der ganzen Menschheit, aller Generationen, aller Kulturen, aller Nationen mit einem Mal tragen. Und das wird ihn das Leben kosten. Und dafür ist gewährleistet, dass kein Mensch mehr sterben muss. Sterben im Sinne von in der ewigen Gottesdistanz leben. Weil das bedeutet Tod im biblischen oder im geistlichen Sinne eigentlich. Und das schafft Gott durch Jesus. Und das Einzige, was Menschen tun müssen, ist in Anführungsstrichen zu sagen, ich lasse von diesem Jesus meine Schuld tragen. Ich nehme das, was Jesus da am Kreuz getan hat, für mich in Anspruch. Ich erkenne an, dass ich nicht gerecht bin vor Gott. Ich erkenne an, dass das, was Paulus hier geschrieben hat, alle haben gesündigt und im Leben von keinem kommt diese Herrlichkeit, dieser unbedingte Beziehungswille Gottes so zum Ausdruck, wie Gott es wünscht. Okay, das gilt mir. Ich kann mich anstrengen, wie ich will, aber ich werde es nicht erreichen. Es liegt außerhalb meiner Möglichkeiten. Ich erkenne das an und ergreife die einzige Chance, die mir bleibt, auf Rettung, nämlich, dass ich Jesus als meinen Retter anerkenne. Und deswegen sprechen wir von Evangelium an der Stelle, nämlich das wörtlich übersetzt bedeutet es, das ist eine gute Nachricht, eine saugute Nachricht. Das ist die beste Nachricht, die jemals Menschen haben hören können. Aber damit noch nicht genug. Und jetzt geht es um die Menschen, die genau das getan haben, die zu Jesus gesagt haben, ich nehme das für mich in Anspruch. Ich stelle mich unter die Gnade Gottes. Ich stelle mich unter diese fortschreitende Offenbarung der Herrlichkeit Gottes, dass Gott noch einmal mehr gnädig ist und barmherzig ist, noch einmal mehr unverdienterweise Gnade erweist, mir persönlich, als ich es verdient habe. Derselbe Paulus schreibt in 2. Korinther 3, Vers 17, der Herr, von dem wir gesprochen haben, dieser Jesus, ist Geist. Und da kommt diese dritte Person Gottes hinein, der Heilige Geist. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, sie ist das Werk seines Geistes. Die Bibel sagt hier an dieser Stelle, ihr Lieben, wenn ein Mensch anfängt mit Jesus zu leben, dann lebt er nicht mehr aus seiner eigenen Kraft. Dann kommt nämlich eine neue Kraftquelle in ihn hinein. Dann kommt sozusagen Gott höchstpersönlich in der Person des Heiligen Geistes in das Leben eines Menschen hinein. Das, was Mose damals gewollt hat, die Herrlichkeit Gottes zu sehen, erfüllt sich Stück für Stück im Leben von Menschen, die mit Jesus Christus unterwegs sind. Was ist das ultimativ herrlich, wenn Gott höchstpersönlich nicht nur mitten unter uns ist, nicht nur mit dabei ist, sondern in uns ist. Und wenn ein Mensch anfängt, das darin zu leben, dann wird sein Wesen verändert. Dann wird sein Wesen Stück für Stück umgestaltet und Gottes Herrlichkeit zeigt sich Stück für Stück in diesem Menschen. Dieser Mensch wird beziehungswillig, beziehungsfähig. Dem Menschen werden diese Sachen wichtig, die Gott wichtig werden. Der Mensch wird vielleicht, so wie Moses, war demütig und bereit, Gleiches nicht mit Gleichem zu vergelten, sondern zu sagen, das tut richtig weh, aber ich zahle es meinem Gegenüber nicht mit derselben Münze heim, sondern in der Kraft Gottes und nur deswegen gehe ich weiter und gebe ich meinem Gegenüber eine nächste Chance. Und das ist auch Evangelium. Das ist die beste Botschaft, die die Welt jemals gehört hat. Vielleicht bist du noch nicht an dem Punkt, dass du sagst, ich habe das wirklich verstanden oder ich lebe darin. Vielleicht bist du noch nicht an dem Punkt, zu glauben, dass Gott wirklich so gut ist, wie er uns hier begegnet. Dann lass es dir gesagt sein, Gott ist wirklich gut, ultimativ gut. Besser, als du dir jemals vorstellen könntest. Und was immer du getan hast, wo immer du dich mit rumschlägst, was immer du glaubst, was dir niemand vergeben kann, Gott kann es vergeben, garantiert. Er hat es schon längst vergeben, weil Jesus ein für alle Mal gestorben ist. Und selbst was andere dir angetan haben, in der Kraft Gottes ist es möglich, auch darüber hinwegzukommen. Das ist keine menschliche Kategorie, das ist kein irgendwie psychologisches Getue, sondern das ist wirklich eine Kraftquelle, die außerhalb unserer Möglichkeiten liegt. Vielleicht bist du mit Jesus unterwegs, aber diese Umgestaltung deiner Persönlichkeit, die hat irgendwo aufgehört. Du quälst dich mit Sachen rum und du weißt, dass das, was du lebst, im Moment eigentlich nicht zu dem gehört, was du glaubst. Da mache ich dir Mut und lade dich ein, wieder neu zurückzukommen zu diesem Jesus. Ihn anzusehen und von ihm sich ja wieder neu Vergebung zusprechen zu lassen. Wieder neu sagen zu lassen, dass das, was er da gelitten hat, auch für dich reicht. Selbst wenn du wieder und wieder und wieder hingefallen bist. Selbst wenn du es nach wie vor nicht hinbekommst. Selbst wenn du dich mit Dingen rumschlägst, von denen du hoffst, dass niemand sie erfährt jemals. Gott weiß darum. Aber er macht dich deswegen nicht fertig, sondern bietet dir seine Gnade an, auch heute. Vielleicht geht es dir auch ein Stückchen wie Mose. Du bist frustriert in deiner Verantwortung. Du hast einfach keine Kraft mehr. Und du fühlst dich so ein bisschen wie auf dem Felsen und hast den Eindruck, irgendwie, ich sehe Gott nicht. Ich erlebe Gott nicht. Ich nehme Gott nicht wahr. Das mag schon alles stimmen, aber es ist so, als wenn Gott seine Hand vor mich hält und ich im Moment gar nichts sehe. Dann mache ich dir Mut, diese Bitte, wie Mose sie gebeten hat, zu beten und zu sagen, großer Gott, zeig mir doch deine Herrlichkeit. Zeig mir das, was ich von dir im Moment brauche an Offenbarung. Ich sehe dich nicht. Kann sein, dass du gerade an mir vorbeigehst. Geh schnell an mir vorbei, sodass ich dich wenigstens von hinten sehen kann. Und schenk mir wieder neu dieses Bewusstsein, dass du nicht nur mit mir bist, sondern dass du in mir bist, dass dein Heiliger Geist nicht aufgehört hat, in mir zu wirken. Ich packe es nicht allein, ich weiß das, ich möchte es auch nicht allein packen. Deswegen brauche ich dich, ich brauche deinen Zuspruch, ich brauche die Vergegenwärtigung deiner Gegenwart. Ich wünsche dir, dass dieser Text dich ermutigt, irgendetwas zu tun, egal an welchem Punkt du stehst. Dass das, was Mose erlebt hat und das Volk erlebt hat und das, was ich dann auch nachher vorgelesen habe aus der fortschreitenden, gnädigen Offenbarung Gottes, dass dich das nicht unbeeindruckt lässt und unverändert lässt. Gott begegne dir auch in der neuen Woche. an dem Punkt, wo du bist und was du brauchst. Amen.